Willkommen zu The Mental Playbook, deinem Podcast rund um mentales Coaching und Selbstbewusstsein im Sport. Hier sprechen Mai und Chris, also wir beide, über Strategien, Herausforderungen und praktische Übungen, um dich mental zu stärken, von Kopf bis Herz. Egal, ob du selbst aktiv bist, ein Team leitest oder einfach Inspiration suchst, hier bist du genau richtig. Also, lass uns loslegen und deine mentale Power entfesseln.
Einfach anfangen, wie so ein Pflaster abziehen. Obwohl du hast sehr, sehr viel gelacht am Anfang. Sehr, sehr.
Sagte sie vor Ausfall.
Ne?
Das gilt auch für das, über was wir heute sprechen wollen. Einfach anfangen, wie ein Pflaster abziehen.
Ja, worüber sprechen wir denn?
Selbstreflexion. Ein Thema, das manche recht gerne machen, andere nicht wissen, wie sie starten sollen. Und die dritte Gruppe fürchtet es wie der Teufel das Weihwasser. Ich persönlich mag Menschen sehr, die selbstreflektiert sind. Ich finde, man merkt das. Ich finde, man merkt das an den Gesprächen, dass die Gespräche auch einen anderen Tiefgang haben. Ich finde, man merkt das auch im Gespräch, wenn ich jetzt auch an uns beide denke. Du hast nämlich eben, wo wir gequatscht haben, so lustig zu mir gesagt, wie wir einfach immer quatschen und beide jedes Mal eine Erkenntnis haben. So ping, 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 gehen die Lampen an.
Stimmt, stimmt. Ja, also Selbstreflexion, Selbstbewusstsein, wenn man das halt hat
Ja.
und sich selbst sicher ist, dann kann man die Sicherheit ja auch nach außen tragen. Und ich finde es so faszinierend, wir reden ja sehr, sehr viel. Und es ist tatsächlich so, wie du das gerade erzählt hast, nach jedem Gespräch gehe ich zumindest raus und habe eine neue Erkenntnis des Tages,
Ja.
was wunderbar schön ist. Aber das kann man halt auch nur, weil wir halt wissen, dass man sich halt aufeinander verlassen kann, ne? Und dass
Ja.
es auch okay ist, so miteinander zu reden.
Ja, du hast eben, als wir kurz vorbereitet und gesprochen haben, auch gesagt, dass du findest, dass sichere Beziehungen ein riesiger Bestandteil sind für ein Tool der Selbstreflexion, nämlich mit jemandem zu reden und darin Erkenntnisse zu haben, weil man gemeinsam reflektiert. Und dass du gleich so gesagt, ja, aber die Beziehung, die muss sicher sein. Und das passt oder das spiegelt das wider, was du gerade beschrieben hast mit uns beiden.
Ja, vor allem, weil bei Selbstreflexion, es geht halt, wie gesagt, um die Reflexion, man hält sich einen Spiegel vor und da muss man halt absolut ehrlich sein. Und wenn man zu sich selbst nicht ehrlich ist, ist das eine Sache, aber wenn jemand anderes etwas sagt und das vielleicht zu kritisch betrachtet oder nicht dann, also man die Person, der Person nicht so hundertprozentig vertraut, weil man vielleicht häufiger mal irgendwie kritisiert wurde, in einem Negativbeispiel, dann tut das einem halt auch nicht gut. Also.
Ja, ich habe ein Bild dazu, weil du gerade den Spiegel genannt hast, da musste ich direkt dran denken. So stell dir vor, du stehst vor dem Spiegel und hast den Mut reinzugucken und dich wirklich anzugucken, ohne Schminke, ohne alles. Dir wirklich in die Augen zu gucken. Und wenn du das mit einer Person zusammen machst, dann sollte das vom Gefühl her so sein, als würde die liebevoll hinter dich treten, dir die Hände auf die Schulter legen und ganz liebevoll mit dir zusammen reingucken und sagen, sieh nur, wie schön du bist.
Ja.
Und das sollte die innere Haltung sein bei Gesprächen, wenn man mit jemandem gemeinsam reflektiert, selbst wenn die Fragen vielleicht unangenehm sind, weil sie unbequem sind. Aber wenn die Haltung dahinter ist, mit diesem Bild, ich stehe hinter dir, lege dir liebevoll in dem Moment die Hände auf die Schultern und zeige dir, wie schön du bist eigentlich, dann ist es okay. Und eine
Ja.
wichtige, also das ist die wichtige Zutat. Das beschreibt,
Ja.
glaube ich, den Rahmen, den so ein Gespräch haben sollte.
Ja, genau.
Warum glaubst du als Sportlerin ist Selbstreflexion wichtig? Ich habe jetzt gerade gesagt, ich merke das in Beziehungen, weil ich diese Beziehungen sehr mag und die Menschen und diese Menschen sehr toll finde. Aber du als Sportlerin, wo glaubst du, ist das für eine Sportlerin wichtig?
Ja, ich glaube, das ist wichtig, weil man halt ganz bewusst hinschaut, ne? Und weil gerade Sportler oder SportlerInnen, sie wollen sich ja stetig verändern. Im Prinzip wollen sie sich ja stetig verbessern sogar. Und das kannst du nur, wenn du ganz genau hinschaust. Das fängt ja bei der Ernährung an, über deinen Trainingsplan, Schlafrhythmus etc. Also das geht halt alles einher. Und man kann halt nur, wenn man gut selbst reflektiert und bewusst hinschaut, eine echte Veränderung bewirken. Und das geht damit halt eben einher.
Also würdest du sagen, Selbstreflexion oder Reflexion generell ist ein Tool, um Veränderung herbeizuführen?
Zumindest den Start dafür, ne? Also, weil was braucht man, um tatsächlich eine Reflexion zu haben? Also, und das kannst du nicht sofort bewirken, indem man sagt, okay, jetzt war das Spiel zum Beispiel gerade oder das Training ist gerade vorbei und ich stelle mich jetzt hier hin und denke jetzt da schnell drüber nach und morgen früh ist es alles gegessen, ne? Also du brauchst halt Ruhe und Zeit und musst halt auch einfach ehrlich sein. Und häufig ist die Selbstwahrnehmung dann auch einfach total benebelt in der Situation, weil wir einfach nur Menschen sind und ja emotionale Bindungen auch haben zu gewissen Dingen. Und auch einfach erstmal unser Nervensystem beruhigen müssen, um dann tatsächlich eine authentische Selbstreflexion überhaupt zu haben.
Ja,
Ne?
Emotionen setzen einen Filter drauf und ein angetriggertes Nervensystem auch. Da haben wir ja schon drüber geredet, dass man nach dem Training oft gar nicht so richtig liegt mit seiner Selbsteinschätzung, denn die meisten schätzen sich einfach viel zu schlecht ein, weil der Filter Nervensystem drauf liegt. Ich sage immer, man hat noch nicht alle Informationen, man hat nur eine, nämlich den einen Blickwinkel von sich selbst. Aber du brauchst ein paar mehr Informationen, um ein realistisches Selbstbild zu bekommen, indem du dir Videomaterial anguckst und so weiter. Darüber haben wir ja schon gesprochen, als wir über
Genau.
Selbstdialog gesprochen haben. Ich finde aber gerade, du hast auch was ganz anderes Spannendes gesagt, nämlich, dass eine erfolgreiche Selbstreflexion die Fähigkeit voraussetzt, mit einer nicht wertenden Haltung die eigenen Gedanken zu beobachten und Erkenntnisse zu sammeln. Also im Grunde ein bisschen wie wenn ich vor einer guten Freundin oder einer Therapeutin sitze und diese Person nicht wertend zuhört, was ich aussprechen möchte und mir dann hilft, Sinn daraus zu bilden. Und es ist extrem hilfreich zu gucken, dass man sich selbst gegenüber in dem Moment eine nicht wertende Haltung einnimmt, einfach nur eine neugierige, um zu erfahren, was ist da denn so los? Ich finde auch, ein Satz sehr passend, den ich gerne in dem Zusammenhang zitiere von Bryana Weese, die geschrieben hat: This world is a training ground for soul development. Also diese Welt ist ein Trainingsgelände für Seelenentwicklung und Selbstreflexion ist eins der Tools, die Seelenentwicklung maßgeblich vorantreibt, weil neben allem, was ich im Außen erleben kann und wie ich meine Seele und mich erleben kann, auch in Beziehungen, die mir uns auch den Spiegel vorhalten, hilft mir die Selbstreflexion letztlich auch Erkenntnisse zu sammeln und Dinge miteinander zu verbinden. Also zum Beispiel auch zu erfahren, warum geht es mir gerade schlecht? Warum erlebe ich immer wieder die gleiche Dynamik? Warum finde ich mich immer wieder in derselben Situation? Warum verletze ich mich vielleicht immer an derselben Stelle? Warum gerate ich immer an denselben Trainerinnentyp, der mich einfach nur nervt und frustriert? Warum fühle ich mich in der Mannschaft nie richtig wohl? Warum fühle ich mich unerfüllt? Und so weiter. Und wenn ich das erforsche und Erkenntnisse habe, verhalte ich mich in der Folge auch anders und dadurch ändern sich Situationen.
Das Problem daran ist aber tatsächlich der Anfang, ne? Also weil Selbstreflexion bedeutet, man muss Mut haben, sich verletzlich zu zeigen, auch sich selbst gegenüber Dinge einzugestehen. Also da muss nicht unbedingt die zweite Person bei sein, aber die Tatsache, wenn man zum Beispiel immer wieder an einen gewissen Trainerinnentyp aneckt, ne? Warum ist das so? Liegt das am Trainer? Liegt das an mir? Ist das eine Handlung, die ich vielleicht wiederholt mache, die mir nicht auffällt? Oder ist das einfach eine Sichtweise, eine Perspektive, die ich eingenommen habe, die, ich nenne es jetzt mal liebevoll engstirnig, ne? Dass man halt nicht links und rechts schaut, sondern einfach nur mit Scheuklappen da im Prinzip in die Situation reingeht?
Ja, wir sagen ja in der Psychologie auch, wir wiederholen Muster unbewusst, bis wir sie gelöst haben. Ich glaube, das beschreibst du gerade auch, ne?
Genau. Und was damit einhergeht, ist halt, dass wenn man einmal sich den Mut gepackt hat, sich dieser Selbstreflexion und der Verletzlichkeit, die man damit nun einmal auch hat, dann entgegenzustellen, da ist es halt ganz wichtig, dass man halt, wenn man mit anderen Menschen spricht, wirklich auch sehr gut filtern kann, wie viel Input von außen man zulässt, zu viel Input von außen und zu wenig innen.
Dann hört man seine eigene innere Stimme nicht mehr, wenn man nur noch die
Ganz
Stimme von
genau.
außen hört. Und
Ja.
Selbstreflexion bedeutet ja mal der eigenen Stimme auch Raum zu geben, aber die äußeren Stimmen nicht zu vergessen und mit in Betracht zu ziehen, um Sinn aus einer Erfahrung zu machen, zum Beispiel.
Ganz genau. Ja, da muss man halt ein bisschen, muss man halt ein bisschen filtern, ne? Was da einem gut tut, das ist ja wie bei einer Sportveranstaltung, ne? Also ich bin ja so bildlich unterwegs. Bei einem Fußballspiel hast du da, weiß ich nicht, deine paar tausend Zuschauer, die total jubeln und eigentlich das Beste für dich wollen und du hörst dein eigenes Wort nicht mehr und muss halt auch erstmal tief einatmen und sagen, okay, im Prinzip kann man das halt auf sein Spiel ja auch reflektieren, was man dann für einen inneren Struggle hat manchmal. Ne?
Ja, das ist auch das, was vielen Spielerinnen tatsächlich sehr hilft, nach Spieltagen Mentalcoaching zu machen und einfach diesen Tag nochmals im Gespräch zu erfahren und zu ergründen und dabei auch Erkenntnisse zu gewinnen. Wie ging es mir da? Warum ging es mir da so? Auch die Erkenntnis zu gewinnen, oh, vielleicht war ich gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Die meisten sind sehr hart mit sich. Ressourcen zu erkennen, das mit rauszunehmen, zu sagen, ah, ich habe vielleicht ein wichtiges Turnier vor mir in nächster Zeit. Dann gehe ich mal die letzten Spieltage durch und erkenne Ressourcen vielleicht, die, wenn ich sie bewusst weiß, mich ja stärken, wenn ich im Turnier bin, wo es nochmal mehr drauf ankommt. Das machen wir da ganz viel. Jetzt habe ich im Grunde schon eine Methode der Selbstreflexion damit angesprochen und benannt, nämlich im Gespräch, dass mir jemand hilft, mich zu reflektieren. Wir denken nochmal an das Spiegelbild von Beginn an. Das ist halt, also das ich zu Beginn genannt habe, dass es gefühlt dieses Setting haben muss, um mich gut reflektieren zu können, weil nämlich die andere Person eben auch wertfrei zuhört und da ist und mich validiert. Und zwar das, was valide ist. Also mich versteht, mir zeigt, dass sie es verstanden hat. Und mir hilft, Knoten miteinander zu verbinden, die vorher vielleicht lose waren, sodass ich Dinge verstehe, Zusammenhänge verstehe, Erkenntnisse ziehe. Oft auch in so einer Form von zu erfahren, was kann ich gut, woran darf ich vielleicht noch arbeiten. Und wir wollten auch ein bisschen erzählen, wie man ohne Hilfe von jemandem reflektieren kann. Also wie man mit sich alleine auch reflektieren kann. Das ist nämlich genauso schön, wie mit jemandem zu reflektieren, der einem gute Fragen stellt, indem man sich selbst gute Fragen stellt oder dafür bestimmte Gedankenstützen nutzt. Und Schritt eins ist erstmal den Mut zu sammeln. Das hast du nämlich gerade so schön gesagt und aufzubringen, sich seinen eigenen Gedanken zu stellen. Es gibt wirklich eine Menge Menschen, die haben große Angst davor, die eigene Stimme zu hören und sind damit beschäftigt, sie zu übertönen und beständig in Bewegung zu sein, damit sie sie ja nicht hören müssen. Das macht auf Dauer krank und entfernt uns von uns selbst. Aber wir treten in Verbindung mit uns, wenn wir reflektieren und uns zuhören. Und das kann auch ein sehr genussvoller Moment sein, der nur im ersten Moment Mut kostet, weil es auch schön ist, der eigenen Stimme zu lauschen und Erkenntnisse zu haben, weil sie mein Herz leichter machen. Und dann spiele ich auch befreiter in der Folge, ne? Oder bewege mich befreiter in meinen Beziehungen und so weiter. Chris, hast du eine bevorzugte Selbstreflexionsmethode, die du gerne anwendest oder vielleicht auch zwei oder drei, die du uns ein bisschen erzählen magst?
Ja, habe ich tatsächlich. Und zwar,
Hm?
wenn ich nach dem Training irgendwie merke, ich hatte vielleicht ein merkwürdiges Training, irgendwas lief gerade nicht ganz rund. Das mache ich tatsächlich, also die ganzen Taktiken mache ich meistens nur, wenn irgendwas auftritt, was nicht gut war, wo ich
Hm?
merke, boah, irgendwo hakt es gerade. Also, ich stelle mir immer drei Fragen nach dem Training. Was lief heute gut? Was hat mich getriggert? Und was habe ich da über mich gelernt?
Das sind mutige Fragen, das sind richtig tolle Fragen. Und die hast du nicht von mir. Die
Nee,
hast du dir selbst
habe ich
überlegt.
mir selbst das genau.
Gemerkt, dass die passen für dich. Schön. Also kannst du die noch mal einmal wiederholen? Das heißt, erste Frage ist.
Was war heute gut?
Also das finde ich schon mal super, weil das wissen wir oft zu wenig. Das müssen wir trainieren. Damit trainierst du deinen inneren Selbstdialog. Wenn ich mal den Psycho-Input dazu geben darf, was an der
Das ist
Frage.
überhaupt, dafür bist du da, das ist überhaupt kein Problem.
Also super schlau. Okay, zweite Frage.
Was hat mich getriggert?
Also das heißt, das erklärt für dich dann auch, warum du dich zum Beispiel schlecht oder aufgewühlt fühlst. Und die dritte Frage.
Was habe ich über mich gelernt?
Was hat mich getriggert und was habe ich gelernt? Verbindet dann ja die Knotenpunkte. Zum Beispiel, du gehst aus dem Training raus und fühlst dich aufgewühlt, kannst nicht genau sagen, warum. Oder bist heute mal genervt oder so, kannst vielleicht nicht genau sagen, warum. Und über diese Fragen leitest du die Situation her und machst es so für dich verständlich. Finde ich total schlau.
Nicht nur das, sondern dadurch, dass ich mir diese Fragen beantworte, weiß ich auch, was der Auslöser ist.
Ja, das meinte ich. Ja, total schlau. Total schlau.
Genau.
Ja, also du ergründest den Hintergrund deiner emotionalen Verfassung und gibst ihr
Genau.
Sinn. Du
Ja.
ergründest den Sinn und den Zweck, warum du dich so fühlst. Ich finde das sehr schlau, weil das macht es erklärbar. Und dann hast du Erkenntnisse. Und damit hast du auch ein Tool genannt, das ich auch im Coaching gerne anrate, vor allem Menschen mit einem vermeidenden Nervensystem übrigens, weil die einen erschwerten Zugang zu ihren eigenen Gefühlen haben und ja, von Tools unheimlich profitieren können, um zu ergründen, was sie eigentlich genau fühlen und warum, weil sie gerne auch intellektualisieren, also dieses Warum auch gerne herausfinden möchten, weil es ihnen hilft, ihre Gefühle zu begreifen, zu verstehen, benennen zu können, zu verarbeiten, nämlich sich wirklich nach dem Training und nach Spielen Fragen zu stellen und ein sozusagen Sporttagebuch zu führen. Entweder indem man solche drei genialen Fragen entwickelt, ihr dürft die auch gerne klauen übrigens jetzt. Die sind nämlich wirklich toll. Oder anpasst. Man kann ja auch seine eigenen drei perfekten Fragen finden. Oder indem man einfach nur frei aufschreibt. Und das kann schwanken zwischen drei Worten und Sätzen und fünf Seiten, das einfach, wonach einem ist, aufschreibt, was man erlebt hat und was man gefühlt hat. Einfach die Gedanken schweifen lässt und frei schreibt. Das ist mit Trainingstagebuch oder mit Sporttagebuch gemeint. Betrifft ja auch Wettkämpfe, deswegen nicht unbedingt nur Trainingstagebuch. Und in der Rückschau kann das auch zu guten Erkenntnissen führen. Da kann man auch gut sehen, wie weit man schon gewachsen ist, ne? Ja, das ist ein tolles Tool. Hast du noch eins?
Ja, in dem Zusammenhang tatsächlich, das kann man fast zeitgleich machen, ist halt so ein Körperfeedback nutzen. Da haben wir schon mal in der früheren Folge drüber gesprochen. Man spürt halt in sich hinein, wo ist meine Unruhe, wo ist mein Druck und wo ist meine Freude.
An welcher Stelle in meinem Körper spüre ich das, dieses Gefühl jeweils?
Ganz genau. Also ich setze mich dann meistens aktiv hin oder ich setze mich gemütlich hin, ne, so dass ich meinen Körper bewusst wahrnehmen kann und blende auch dann alles Mögliche aus. Manchmal lege ich mich auch einfach auf den Boden mit einem Kopfkissen unterm Kopf, einfach wie man das auch kennt, wenn man so eine Geschichte erzählt bekommt.
In eine neutrale Haltung, das ist gut.
Genau, und dann mache ich das tatsächlich wie bei so einem Mantra, ne? Also was war heute gut? Und dann spüre ich halt meistens dann in meiner oberen Brust eine Aufregung oder Freude und habe dann eine Situation vor Augen, ne? Dann schreibe ich das auf. Dann, okay, was hat mich getriggert? Und dann merke ich es in der Magengrube oder im Nacken, im Kopf, ne? Also weil da vielleicht eine Wut dabei ist oder vielleicht habe ich mich auch einfach echt blöd gefühlt, weil irgendeine Situation aufgetreten ist, die mir schaurig den Rücken runterläuft, ne? Kann ja total unterschiedlich sein.
Da möchte ich kurz einhaken. Damit lernst du nämlich auch dein Nervensystem gut kennen, weil du weißt, wie es sich anfühlt, wenn es aktiviert ist. Wenn ich getriggert werde, ist das ja nur ein anderer Begriff für mein Nervensystem ist hier angetriggert, es ist dysreguliert. Und indem du dich das fragst, was das war, und in deinen Körper hineinspürst, wo du das spürst, dieses Gefühl und es auch benennen kannst, lernst du dein Nervensystem sehr gut kennen und kannst in der Folge auch in weiteren Situationen, wo du nicht neutral auf dem Boden liegst, dich an das Gefühl erinnern und spüren, dass sich dein dysreguliertes Nervensystem so anfühlt. Das heißt, du kannst einen Schritt zurücktreten und sagen, ah, wow, mein Nervensystem ist hier angesprungen. Dann weiß ich, dass ich jetzt aufpassen muss, dass ich nicht Flucht, Angriff, Bambi oder Erstarren mache, sondern bei mir bleibe. Und das ist klug, dass du dein Nervensystem auf diese Weise kennenlernst, indem du die Gefühle verortest in deinem Körper. Und es hilft eben auch Menschen sehr stark, die sich schwer mit Gefühlen tun, diese Übung zu machen, zu sagen, wo spüre ich das und was ist das eigentlich für ein Gefühl? Manche können das Gefühl auch erst benennen, nachdem sie gespürt haben, wo sie es spüren.
Und als dritte und letzte Frage ist das so, also wenn ich zum Beispiel auf dem Rücken liege in einer neutralen Position, nehme ich eine oder beide Hände und lege die mir auf den Bauch, so schützend, und frage mich, was habe ich heute über mich gelernt? Und da habe ich meistens weniger das Gefühl meines Nervensystems, sondern eher das Gefühl meiner warmen Hände auf meinem Bauch. Und dann ist es so ein schützendes Gefühl, dass ich eben für mich da bin und mir jetzt auch mal ganz reflektiert sagen kann, hey, das war heute doch anders als sonst.
Ist auch ein schöner Abschluss.
Genau, wichtig zu wissen ist auch, dass man diese drei Fragen nicht so abarbeiten muss, ne, innerhalb von 5 Minuten oder so. Dann kommen wir nämlich zu meinem dritten Punkt. Das heißt 5-Minuten-Schimme. Da kann man zum Beispiel, man kennt das, man stellt sich einen Timer für 5 Minuten und schreibt seine ganzen Emotionen und Gefühle runter. Das passt vielleicht nicht jedem. Und ich kombiniere das tatsächlich gerne mit, dass ich mich hinlege und in mich hineinfühle. Da kann man sich auch einen Wecker stellen im Prinzip für 5 Minuten. Und dann beschäftigt man sich eben jeweils für 5 Minuten mit dieser Frage. Und wenn der Timer fertig ist, dann spürt man häufig, ob es jetzt reicht oder nicht. Und manchmal, gerade bei Sachen, die einen getriggert haben, die also nicht, vielleicht sogar negativ waren, kann es sein, dass man sich da ja so ein bisschen reinsteigert und auch in so eine so einem Kreislauf gelangt, wo man nicht rauskommt, weil man das eben vielleicht so doof fand, was da passiert ist. Und da finde ich es halt einfach total pfiffig, dass dieser Wecker dann geht und man sich dann selbst erinnert, so, okay, ich weiß jetzt, was mich getriggert hat. Es reicht jetzt auch. Ich ziehe jetzt hier einen Schlussstrich und sage jetzt, okay, was habe ich gerade über mich gelernt? Und das in Kombination miteinander, diese drei Methoden, finde ich ein unfassbar starkes Tool, weil du da niemanden für brauchst. Man kann natürlich dann mit seinen Antworten auch natürlich, man kann die aufschreiben und sich nochmal mit jemandem unterhalten darüber. Das ist überhaupt kein Problem, gerade wenn man sich fragt, warum hat mich gerade was getriggert?
Ja, das ist tatsächlich in schwierigen Situationen auch der Rat, dass man sagt, wenn man alleine nicht mehr weiterkommt oder sich schlecht fühlt, dass man sich auch professionelle Unterstützung holt, um mit den Erkenntnissen die nochmal unterstützend durchzusprechen oder eben eine sichere Beziehung nutzt und das da macht.
Genau. Ja, vor allem, also wenn man diese drei Fragen beantwortet und die sich häufen, also die Antworten sich häufen,
Ja.
dann sollte man vielleicht wirklich einfach mal irgendwen suchen, ne, der da distanziert drüber schauen kann, weil man offensichtlich die Antwort selbst nicht gefunden hat, was auch völlig in Ordnung ist,
Gutes
ne?
Indiz. Ja,
Ja.
dafür sind wir übrigens auch da, dass wir helfen, Antworten zu finden. Manchmal fällt uns das dann erstaunlich leicht und dann sind immer alle ganz geschockt. Aber das ist eigentlich ganz gut, ne? Weil das eine total schöne, heilsame Erfahrung ist von einer neutralen Person. Also von einer Person, mit neutral meine ich, das hilft vielen Menschen, das Gefühl zu haben, die schuldet mir nichts. Und die hat quasi auch nichts davon, unehrlich zu sein. Manche Menschen sagen auch, das sagst du jetzt nur, weil du mich magst. Im besten Fall sagen Menschen dir, wenn sie dich mögen, sie ehrlich mit dir. Ne? Wenn man davon ausgeht, dass jemand einem etwas sagt oder nicht sagt, weil er einen mag, hat man wohl in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen damit gemacht, dass Menschen, die einen eigentlich lieb haben sollten oder das über sich behaupten, wohl nicht ehrlich mit einem gewesen sind. Normalerweise ist jemand, der dich liebt, auch ehrlich mit dir. Also gute Menschen sind das. Also dich nämlich eben so sehr lieben, dass sie es schaffen, ehrlich mit dir zu sein, auch wenn es mal kritisch wird und sich da nicht scheuen. Für viele ist es eben sehr hilfreich, gerade wenn man mit diesem Thema ein bisschen hadert, dass es eine neutrale, außenstehende Person ist, die einem hilft, da Erkenntnisse zu finden. Und natürlich auch, die in der Situation nicht weiter beteiligt ist, auch emotional nicht involviert ist, weil sie eben nicht deine Freundin ist und nicht deine Partnerin oder deine Teamkollegin. Das kann eben auch nochmal sehr hilfreich sein. Und dann kommt man auch echt erstaunlich schnell, hoffe ich, auf Lösungen. Ich finde das immer ein richtig, richtig schöner Moment im Coaching. Ich liebe das. Das ist wie Rätsel lösen, weil ich auch sehen kann, was das für ein heilsames Gefühl ist, ne? Wenn es dann so Klick macht. Und wie lebensverändernd das wirklich sein kann auch. Weil das so wichtig ist, finde ich, Dinge zu verstehen. Ich sage doch auch immer, Wissen ist die halbe Miete. Und das gilt auch für einen selbst, dass man seine eigene Seele versteht, seine eigenen Erfahrungen, seine eigene Geschichte und deshalb versteht, wer man ist, wie man sich in die Welt trägt und warum man vielleicht auch immer mit denselben Dingen zu kämpfen hat.
Da kannst du ja bestimmt auch als Coach aus der Sicht erklären, wie verändert sich denn die Beziehung zu mir selbst durch regelmäßige Reflexion?
Ja, ich trete in Verbindung zu mir. Und manche Menschen haben die Verbindung zu sich unterbrochen, unbewusst oder absichtlich. Es ist ja auch viel um uns rum. Ne, Erwartungen von außen stimmen von außen. Unter Umständen will ich auch gar nicht so mit mir beschäftigen, habe da vielleicht Angst vor, was ich da entdecken könnte. In der existenziellen Psychologie geht es zum Beispiel nur darum, da ist ein ganzes Therapiemodell nachentwickelt worden, die Verbindung zu sich selbst wiederzufinden und aufzunehmen, weil das andernfalls Selbstverlust ist. Da gibt es auch ein ganz tolles Buch von Sarah Kuberitsch, einer Therapeutin, die danach praktiziert und dann ein gutes Buch zurückgeschrieben hat, das heißt Zurück zu mir. Und das geht mit, wenn ich mich selbst verloren habe, mit Gefühlen von Traurigkeit, von Hoffnungslosigkeit, von Feststecken in immer gleichen Situationen, von einer Welt, die grau geworden ist, so ich sitze in einem Loch. Von ungesunden Beziehungen einher, das sind Symptome davon. Unbefriedigend, dass ich mein Potenzial nicht ausschöpfe, meine Träume nicht verwirkliche, mich nicht entfalte. Fakt ist, ich kann meine Träume gar nicht verfolgen, wenn ich mit mir selbst nicht in Verbindung stehe. Meine Träume zu verfolgen und zu erreichen, setzt eine Verbindung mit mir selbst voraus. Das ist einfach wirklich und tatsächlich die Voraussetzung dafür. Und es ist heilsam, die eigene Seele zu erforschen. Das kann man vielleicht auch bildlich sehen, wenn du sagst, was macht das denn mit der Beziehung zu mir selbst? Also ich habe dann eine Beziehung zu meiner Seele, also eine gute, hoffentlich. Und was für eine Beziehung ich zu mir selbst habe, drückt sich ja in meinen Beziehungen aus. In meinen Beziehungen in Bezug auf Arbeit, in meinen Beziehungen privat und persönlich. Und die sind ja der Stoff für ein gesundes, langes Leben. Das ist ja erforscht. Und für mentale Stärke am Ende des Tages. Das heißt, wenn ich mental stark auf dem Feld rumwirbeln will und richtig geil Football, Fußball oder welche Sportart auch immer praktizieren möchte, dann brauche ich eine gesunde und stabile Beziehung zu mir selbst. Und da ist eine Zutat Selbstreflexion, weil das Verbindung mit mir aufnimmt. Und wenn ich in Verbindung mit mir selbst spiele, spiele ich am stärksten. Warum? Weil ich authentisch bin, weil ich kaum zu erschüttern bin und weil ich auch Fehler und Misserfolge nicht auf mich beziehe und mich selbst nicht in Frage stelle. Das ist ja häufig das Problem, dieses Gefühl, sich selbst in Frage zu stellen, der Verunsicherung. Und dann können wir keine Wettkämpfe mehr gewinnen. Das heißt, eine gute Verbindung zu mir selbst zu haben und eine gute Beziehung, indem ich mich selbst reflektiere und mich kennenlerne und immer weiter kennenlerne und erforsche, sorgt dafür, dass ich absolut standfest auf dem Spielfeld stehen kann. Das ist Baustein von Resilienz. Gesunde Beziehung fängt bei mir an.
Das heißt, ich erinnere mich jetzt an eine ältere Folge von uns, da ging es auch um Werte. Sobald man seine eigenen Werte identifiziert hat, kann man da ja weiter drauf aufbauen und die gesunde Beziehung und mit der Selbstliebe dann stärken. Kannst du uns, weil das jetzt bestimmt schon ein paar Monate her ist, noch mal ganz kurz einen Einblick geben, wie man seine eigenen Werte vielleicht, so Methoden, wie man die finden kann?
Also Werte sind wichtig, das ist dein innerer Kompass, der dich durchs Leben führt. Und immer wenn eine Situation mit deinen Werten nicht übereinstimmt, leidest du. Also wenn du leidest und nicht weißt, warum, dann kannst du dich mal fragen, ob deine Werte hier vielleicht verletzt werden. Das ist in der Psychologie auch mittlerweile ein ganz anerkanntes Tool, auch in der Therapie, dass wir oft dann in Schwierigkeiten geraten und strugglen, wenn wir nicht nach unseren Werten leben und gleichzeitig, wie viel Glück und Wohlbefinden es in unserem Leben macht und uns auch richtig Energie und Kraft gibt, wenn wir im Einklang mit unseren Werten leben. Und seine Werte rauszufinden, ist eigentlich auch eine schöne Übung, wenn du mit Selbstreflexion, Selbsterkenntnis beginnen möchtest, aber dir die Tipps, die Chris eben gegeben hat, noch zu schwer erscheinen für den Moment. Und du dich noch nicht traust, zum Beispiel ein Mentalcoaching und eine Therapie zu beginnen oder dich mit über eine Beziehung nicht verfügst, um da zum Beispiel mit Reflexion zu beginnen, ist das eine schöne Übung, mit der man starten kann, weil man gleich so einen ganz wichtigen Baustein hat, namentlich diesen Kompass. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich daran zu tasten. Die wichtigste Frage ist eigentlich, oder die Grundfrage, was ist im Leben für mich von Wert? Was ist für mich wertvoll? Wenn man das nicht benennen kann, weil da so viel oder so wenig im Kopf ist, kann man einfach mal den Begriff Werte oder Werteliste eingeben bei der Suchmaschine deiner Wahl. Dann kommen mittlerweile wirklich tolle Übersichten mit einfach nur Begriffen zum Thema Werte. Es gibt auch Journals, die diese Aufgabe ganz weit vorne schon vorsehen, weil das eben so ein wichtiger Grundbaustein ist, wo auch Übersichten und Abbildungen sind und wo man einfach mal neugierig gucken kann. Du kannst auch ein Buch lesen und wenn dich ein Begriff besonders berührt, dir den aufschreiben. Denn wenn du diese Übersichten anguckst oder diese Worte betrachtest, dann sprechen dich davon, welche intuitiv mehr an. Das sind dann Worte, die entweder deine Werte schon direkt abbilden oder damit direkt zu tun haben. Und das ist einfach auch eine Übung, wo man schon anfängt, seiner inneren Stimme zu lauschen, weil das ist hier eine Bauchgefühlentscheidung, was das richtige Wort für mich ist, ne? Und dann kann man sich auch gerne mal, das mache ich im Teamcoaching auch oft, es gibt so runde, bunte Kreise, die man also aus dem Moderationsbedarf auch kaufen kann, so im Schreibwarenbedarf, oder du nimmst eine Schere und ein Blatt Papier und schneidest dir das aus und es ist dein Kompass. Da vier Werte wie für vier Himmelsrichtungen aufschreiben. Und was manche auch sehr gerne machen, ist in die Mitte, wo die Schnittstelle ist, den wichtigsten Wert reinschreiben. Es gibt auch Menschen, die haben ein oder zwei Werte, also die haben Norden und Süden. Das darf man auch für sich erforschen. Das ist auch Teil der Übung, herauszufinden, was ist da für mich richtig.
Die verändern sich ja auch, ne? Also je nachdem kann man ja mit gewissen Werten beginnen. Ich erinnere mich jetzt selbst an meine eigenen Werte, die wir in dem damaligen Coaching, was wir gemeinsam hatten, erörtert haben. Die Werte haben sich bei mir entweder tatsächlich extrem verfestigt, weil ich einen Blick dafür erhalten habe, oder die haben sich etwas angepasst, weil ich mich auch einfach verändert habe und mein Wesen sich, also weil ich mich selbst gefunden habe in dem Sinne, ne, auf dieser
Ja,
Selbstfindungsreise war
ja.
und gemerkt habe, was mir tatsächlich wichtig
Ja.
ist und mir selbst auch mehr zugehört habe, selbst reflektiert habe, ne? Ja.
Ja, du hast dich selbst immer mehr kennengelernt und hast deswegen die Werte auch wahrscheinlich anpassen können und gemerkt, was noch mehr stimmt.
Ja, genau.
Ja.
Oder was halt gar nicht mehr geht, ne? Das passiert natürlich auch, wenn einem was widerfährt, gerade in auch Athletinnen im jungen Alter, ne? Da gibt es ja auch schon. Man fängt ja, weiß Gott, wie früh an. Aber gerade im ganz, ganz jungen Alter, ab, weiß ich nicht, ab wann fängst du an? 12, 13? Ich weiß nicht, ab wann man das überhaupt bestimmen kann, was die eigenen Werte sind.
Das kann man schon mit, also das mache ich durchaus auch mit Kindern und Jugendlichen. Das kann man da schon, die sind da sehr aufgeschlossen, da spielerisch auch zu. Es kann aber natürlich sein, dass sie da was aufschreiben und dann mit Mitte 20 sagen, hat sich ein bisschen verändert, klar.
Ja, genau. Was aber auch jungen Erwachsenen passiert, ne? Also das
Ja.
habe ich ist jetzt ich jetzt bei mir mit über 30 auch schon passiert, was ja völlig okay ist und normal, ne?
Ja.
Ja.
Genau, also das hast du schön angesprochen, dieses Tool mit den Werten, dass das ein guter Ausgangspunkt sein kann für Selbstreflexion. Es gibt noch eine Möglichkeit, man kann einfach in einen gut sortierten Buchladen gehen. Mittlerweile sind bei den Sachbüchern und in der Psychologie-Ecke auch Journals hinterlegt. Das ist was, das eigentlich in Amerika erst total Auffahrt genommen hat. Die US-Bevölkerung ist gegenüber, ich sag mal, Mentalhygiene uns ein paar Jahre voraus, deutlich aufgeschlossener. Für die gehört das, ist überhaupt nicht stigmatisiert, für die gehört das wirklich zu einem wohlbefindlichen Leben dazu, zu einem gesunden Leben, weil du auch wirklich in deinen Beziehungen einfach unheimlich davon profitierst, wenn du mit Menschen in Beziehungen bist, wie ich zu Beginn sagte, die das machen. Das sind schöne, tiefe Beziehungen, in denen du selber wachsen kannst, in denen die andere Person wächst. Dann ist in der Beziehung so viel Wachstum, das ist unheimlich erfüllend. Das ist ein ganz sättigendes Gefühl. Und in den USA gab es deswegen schon vor Jahren zu vielen auch tollen Sachbüchern passend Journals. Also zum Beispiel gibt es ein Journal zu dem Buch von Michelle Obama und ihren Memoiren Becoming. Das heißt, man könnte auch gucken, ob man da fündig wird, sich das sonst auf Englisch zu bestellen, wäre ja auch eine Möglichkeit. Ansonsten werden die langsam auch ins Deutsche übersetzt, weil auch hier am deutschen Markt dafür offenbar ein Bedarf ist. Es gibt wirklich viele tolle Journals zu ganz vielen unterschiedlichen Themen, wo man angeleitet wird, sich zu reflektieren. Das ist für viele Menschen auch hilfreich, weil sie merken, dass sie nicht selbst erst erfinderisch werden müssen, sondern sich an einem Gerüst entlang hangeln können, das ihnen die Sicherheit gibt, sich dann eben ganz zu öffnen und zu entfalten. Das ist auch also eine sehr schöne Methode, die man nutzen kann.
Und jetzt noch mal aus einer anderen Perspektive als Athletin, warum kann es oder ist es wichtig, dass man sich nicht nur durch seine Leistungen definiert und sieht in der Selbstreflexion, sondern auch noch links und rechts.
Ja, weil wir ja mehr sind als der Sport. Wenn du dich nur über deinen Sport definieren würdest, fällst du tief, wenn da Misserfolge da sind. Und das sagen auch übrigens viele sehr erfolgreiche männliche Sportler, die eine Familie haben, eine glückliche Familie, dass es für sie so wichtig war, wenn sie nach dem Spiel nach Hause kommen und da waren sie einfach nur Papa. In diesen Sätzen steckt halt so viel Wahrheit drin, weil du. Es ist wichtig, dass es Orte gibt, wo du deine Träume und Leidenschaften leben und verfolgen kannst. Vor allem, wenn es auf dem Spielfeld ist und dass dein Traum deine Leidenschaft ist. Und es ist genauso wichtig, dass du daneben Orte hast, die schön sind, weil die dich auffangen, wenn es hart ist. Umgekehrt genauso kann dich der Sport auffangen, wenn du gerade Schwierigkeiten in deiner Partnerschaft hast. Weil du vielleicht dann im Sport merkst, hier werde ich aber geschätzt, geliebt, bin erfolgreich. Also das geht Hand in Hand. Und man sollte stets mehrere Dinge in seinem Leben haben, die gut sind und einen stützen. Und sich nur über den Sport zu identifizieren, wäre ein wenig bedenklich, weil das ist ja nicht der gesamte Teil deiner, das ist ja nicht deine gesamte Persönlichkeit. Das ist ein Teil deiner Persönlichkeit, ein wichtiger und besonders schöner, weil es hier um Träume geht. Und das ist ein ganz, ganz ein goldglänzender, wunderschöner Teil. Aber du bist ja mehr als Fußballerin, du bist ja mehr als Footballerin. Und Das zu erforschen und zu ergründen, ne, und sich die Zeit auch dafür zu nehmen und die Räume einzurichten, ist gut. Und da denke ich auch gerade an eine alte Folge, die wir schon mal hatten mit der dualen Karriere. Das ist ein wenig der Vorteil im Frauenbereich, auch wenn es eigentlich ein Nachteil ist. Frauen werden quasi dazu gezwungen, neben dem Sport noch etwas zu finden, was sie in ähnlicher Weise erfüllt und mögen, indem sie sich nach der Schule weiter ausbilden. In der Regel ist das ein Studium, weil es am einfachsten mit dem Sport zu vereinen ist. Das hat den großen Vorteil, dass ich da auf die Erforschungsreise gehe. Wer bin ich, wer will ich sein und was macht mich in ähnlicher Weise glücklich? Und da baue ich mir so einen Bereich auf, auch wenn es eine Zusatzbelastung ist. Man fällt einfach weniger tief, wenn man das hat. Und im besten Fall, wenn du gut gewählt hast, hast du dort auch Ressourcen, die du entdeckst, die der Sport dir gar nicht eröffnet hätte und die du aber mit auf den Platz nimmst plötzlich.
Also geht es im Prinzip in der Selbstreflexion nicht um die Perfektion, sondern einfach nur um die Verbindung, die man zu sich selbst hat.
Damit hast du gerade einen ganz wichtigen Satz gesagt und der bringt es auf den Punkt. Und ich finde es total gut, dass du den jetzt auch nochmal in unserer Folge verortet hast. Das stimmt. Es geht nicht um die Perfektion, es geht nur darum, die Verbindung zu sich zu finden, zu stärken und aufrechtzuerhalten. Es kann ja auch eine ganz spannende Reise sein, sich selbst besser kennenzulernen. Ich persönlich nehme das so wahr, dass ich das spannend finde. Auch gerade im Austausch mit anderen Menschen was über mich zu erfahren, also zum Beispiel in unserem Gespräch mit den Erkenntnissen, wo wir vorhin so gelacht haben.
Wie du es ja auch gesagt hast, ne? Also es ist halt eine Reise. Also die Selbstreflexion ist halt nicht das Ziel, sondern der Weg dahin.
Ja, in der Hoffnung, dass unsere Seele ein bisschen gewachsen ist, wenn wir sterben. Es ist
Ja.
im Grunde auch ein wenig ein buddhistischer Ansatz oder eine buddhistische Sichtweise auf die Welt. Dafür muss man jetzt nicht religiös sein, um das so annehmen zu können. Ich glaube, man findet auch in anderen Religionen durchaus dieselbe Grundidee, weil das ist ja auch so interessant, dass die meisten Religionen am Ende doch dasselbe sagen. Aber am Buddhismus ist so schön, dass die ja seit Jahrtausenden wirklich erforschen und festhalten schriftlich, was sie an Lebensweisheiten beobachten. Also sich immer wieder wiederholende Dinge, die offenbar im Leben so stimmen und stattfinden und so ein Regelwerk bilden. Und das ist Forschung am Ende des Tages, ne? Eine Großfallstudie sozusagen. Diese Sichtweise, wir sind hier, damit unsere Seele wachsen und lernen kann, ist eben eine recht buddhistische Sichtweise, die aber so schön, finde ich, auch Anklang in mir zumindest findet. Also da spreche ich jetzt für mich, muss ja nicht für jeden so sein, weil das doch auch einen übergeordneten Sinn für unser Dasein gibt. Und das passt auch gut zu dem Gefühl, das ich empfinde, wenn ich über Selbsterkenntnisse nachdenke, weil es ein ganz gutes Gefühl ist am Ende des Tages. Nicht immer. Aber am Ende des Tages ist es ein ganz gutes Gefühl, damit deine Seele wachsen kann. Ja.
Ja, ich finde das immer so spannend. Früher war das so, bei mir zum Beispiel habe ich immer, bin ich aus dem Spiel rausgegangen oder aus dem Training und war aufgewühlt und wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Und das hat sich dann Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre hingezogen, bis ich überhaupt verstanden, was das eigentliche Problem war. Dadurch, dass ich jetzt mehr Selbstreflexion betreibe und mich aktiv mit mir selbst auseinandersetze, und auch so mutig bin, mir selbst diese ehrlichen Antworten zu geben und sie auch zu suchen und zu finden, bin ich, wie du das jetzt so schön gesagt hast, wenn es um Buddhismus geht, hat man ja häufig dann so diesen ganz alten, total entspannten Yogi vor Augen, den überhaupt nichts mehr aus der Ruhe bringt. Ganz ehrlich, es ist aber so, ne? Also wenn man sich selbst reflektiert und weiß, wo man sich selbst wiederfinden kann, wird man einfach auch entspannter. Und das hat halt, strahlt auf das ganze Leben aus, nicht nur auf die sportlichen Aspekte, sondern irgendwo passiert irgendwas. Du gehst deine drei Fragen durch und sagst, okay, wie bin ich damit umgegangen? Was finde ich gut daran und was triggert mich daran? Und dann, wenn du diese Erkenntnis hast, irgendwann hast du ganz, ganz schnell deine Antwort und musst dich nicht mehr hinlegen, keinen Timer mehr stellen, sondern das geht rucki-zucki. Und dann bist du einfach absolut entspannt in Situationen, wo andere immer noch durchdrehen würden.
Ja, das ist ein Tool für Resilienzaufbau.
Genau, und das ist einfach so, so wunderschön, wenn man sich halt die Zeit gibt, das zu tun und auch wirklich den Mut hat, weil es ist nicht einfach, es tut auch weh, vor allem wenn man auch vielleicht sich tatsächlich noch mit einer anderen Person darüber unterhält, die auch Kritik äußern wird. was auch gewollt ist, aber liebevolle Kritik, keine negative Kritik.
Ja, da möchte ich nochmal sagen, es sollte eben nicht werten sein. Was du meinst, ist, dass sie
Genau.
bereit ist, einem auch die schwierigen Fragen zu stellen. Ich glaube, das wolltest du ausdrücken mit dem Wort, ne?
Ja, genau. Um einen nicht bloßzustellen, sondern halt einfach mal die Frage gestellt zu haben. So, hast du darüber schon mal nachgedacht?
Genau, hast du darüber schon mal nachgedacht? Könnte es nicht sein, dass
Ja.
das, was damit zu tun hat, was du gern vermeidest? Wir haben ja auch in unserem Vorgespräch mal über dieses, über Vermeidung gesprochen, ne? Selbst zu reflektieren bedeutet eben, nicht zu vermeiden.
Genau.
Nicht vermeidend zu sein. Und es nicht zu machen, ist vermeidend.
Das Interessante daran ist, wenn man eben diese ganzen Aspekte in seinem Leben ausgeleuchtet hat und diese schwierigen Fragen schon mal gestellt bekommen hat, ob von sich selbst oder von anderen, und damit gelernt hat, damit umzugehen, gibt es noch kaum Dinge, die einen wirklich so krass aus der Fassung bringen können. Weil du hast dir doch die Frage schon mal selbst gestellt und hast dich doch schon mal damit irgendwie auseinandergesetzt. Und wenn dich das trifft, wenn irgendwer irgendeine Frage stellt, ist das völlig in Ordnung. Du musst sie auch nicht mit der Person ausdiskutieren. Du kannst sie auch mit nach Hause nehmen, ein paar Tage lang einfach drüber schlafen und dich dann nochmal hinsetzen und fragen, ist da vielleicht irgendwas dran? Ne? Und dann merkt man, dass das Leben einfach tatsächlich auch leichter wird, dass man eben diese Resilienz bekommt, die du jetzt auch häufiger schon genannt hast, dass man in der Selbstreflexion immer wieder sagen kann, okay, ich bin mir und meinen Werten treu geblieben, ich bin authentisch und wirke auch so. Und das Feedback bekommt man auch von den anderen Leuten, ne? Also sobald man ruhiger wird, also ruhiger ist jetzt zum Beispiel bei mir persönlich passiert, ich bin ruhiger geworden, ich bin resilienter geworden und das merken die Leute auch. Und die kommen dann auch zu mir dann und sagen, ich brauche mal deine Hilfe. Und jetzt brauche ich auch mal Antworten. Und plötzlich wurde ich zu dieser Person, über die wir jetzt hier sprechen, die konstruktiv Fragen stellen kann, ohne irgendwie in eine blöde Ecke zu drängen.
Ich glaube nämlich, man kann auch keine guten Fragen stellen, wenn man selbst nicht reflektiert ist. Ich musste gerade noch an was anderes denken, als du gesprochen hast, nämlich, man kann sich das auch ein bisschen vorstellen wie aktive Beziehungspflege zu sich selbst, sodass die Beziehung zu dir so stabil wird, dass du den Widrigkeiten des Lebens besser trotzen kannst. So wie wenn du eine stabile Freundschaft hast, weil du in die investiert hast und pflegst oder Partnerschaft. Ist eben Selbstreflexion tatsächlich ein Tool der aktiven Beziehungspflege. Also, ne, so wie ich jetzt in einer Beziehung zwischen zwei Menschen sagen würde, lass uns einen Konflikt besprechen, sag mir, wie du dich gefühlt hast, ich die Erfahrung mache, ich kann da meine Emotionen lassen, der andere kann die auffangen, ich kann sein, wer ich bin, die Sicherheit, die gefühlte hier ist hoch, wird die Sicherheit mit mir höher, indem ich selbst reflektiere und mich kennenlerne und auch erkunde. Dadurch kann ich zum Beispiel auch, wenn jemand das Gespräch auf ein Thema lenkt, das für mich schwierig ist, sagen, das ist ein schwieriges Thema für mich und ich möchte da gerade nicht drüber sprechen, statt mich in die Bredouille bringen zu lassen. Das ist auch Sicherheit für einen selber. Also dadurch entwickelt man in sich selbst auch ein Gefühl von einem sicheren Hafen zu sich selbst. Und dass man deswegen auf dem Spielfeld weniger unter Druck zu setzen ist, ist ja nur die logische Folge daraus. Kann man sich ja gut vorstellen. So wie unsere Freundschaft zum Beispiel weniger gefährdet sein wird, weniger stark unter Druck geraten wird, wenn wir mal streiten würden, weil wir vorher diese Beziehungspflege gemacht haben, ne? Also das baut so eine ganz sichere Basis eben auf. Das mit sich selbst zu haben, ist ein wirklich gutes Gefühl. Das gibt einem Sicherheit im Leben.
Da hast du vollkommen recht. Ich finde auch, das ist jetzt ein super, super schönes Abschlussplädoyer.
Ich wollte gerade fragen, ist das ein guter Schlusspunkt?
Ja, ist ein guter Schlusspunkt.
Perfekt, ich danke dir.
Ja, ich danke dir auf jeden Fall. Falls irgendwer, der zugehört hat, vielleicht auch Erkenntnisse hat, die er oder sie gerne teilen möchte, immer her damit. Wir sind immer open-minded und haben ein offenes Ohr, in unserem Fall sogar vier. Falls ihr mal Fragen habt, einfach fragen.
Ich danke dir sehr, auch dass du deine Tools geteilt hast und deine Fragen, die du mal für dich rausgefunden hast, dass die hilfreich sind. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man die erzählt, dass du die zur Verfügung stellst hiermit. Oder vielleicht auch dazu anregst, dass man sich eigene Fragen formuliert, die gut zu einem passen. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
Auf jeden Fall, ich freue mich schon.
Ich mich auch. Bis dann. Tschüss.
Bis dann, tschüss.